Guten Morgen, liebe Jill. Schön, dass du für das Interview zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Genau, guten Morgen, Jan. Danke vielmals für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Mein Name ist Jill, genau, ich bin 30. Ich bin diplomierte Gebärdensprachdolmetscherin, hauptberuflich. Ich bin Mami von zwei kleinen Mädchen und im Moment bin ich im Masterstudiengang Recht. Genau.
Wie wird man Gebärdendolmetscherin?
Ja, wie wird man Gebärdensprachdolmetscherin? Das ist eine Frage, die ich sehr oft zu hören bekomme, weil es einfach nicht so ein alltäglicher Beruf ist. Es ist ein Bachelorstudiengang an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Und ja, genau.
Technisch verstehe ich das, aber warum hat man sich denn für das entschieden?
Genau, also bei mir war es so, dass ich damals, als ich an der Kante war, ein Maturarbeitsthema gebraucht habe und ich ganz zufällig einen Film gesehen habe über Gebärdensprache.
Okay.
Und mich hat das mega fasziniert. Mich haben allgemein Sprachen fasziniert. Ich habe das neusprachliche Profil besucht mit Spanisch.
Ja, habe ich gelesen.
Genau, und darum hatte ich wie die Faszination für die Sprache gehabt. Und anschließend an diesem Film hat es eine Podiumsdiskussion gegeben mit Gehörlosen und Gebärdensprachdolmetscherinnen. Und das ist so das erste Mal, wo ich gesehen habe, hey, es gibt Gebärdensprachdolmetscher. Und dann habe ich mich entschieden, ich nehme das Thema Gebärdensprache für meine Maturarbeit. Und habe dann während der Kantizeit, während dem letzten Jahr angefangen, Gebärdensprachkurs zu besuchen, beim SGB damals. Und bin dann so ein bisschen reingekommen und habe so ein bisschen das Feuer entwickelt für die Sprache, für die Kultur. Und habe damals schon eigentlich nach der Kanti Jus studieren und habe mich dann entschieden, ich studiere Gebärdensprachdolmetschen.
Ist das dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Behinderung? Oder hat es vorher schon Affinität zum Thema generell gegeben?
Wenn ich so zurückdenke, also mit Hörbehinderung ist es auf jeden Fall, ist ja. Auf jeden Fall mein erster Kontakt dort. Also logisch ist es ein bekanntes Thema allgemein in der Gesellschaft, aber für mich so der erste Kontakt wirklich mit einer gehörlosen Person, mit der Gebärdensprache, auch ein bisschen allgemein Richtung der Behindertenbereich ist damals gewesen. Was bin ich dort vielleicht irgendwie? Ja, 18 war oder so, ja, kurz vor der Matur.
Weil ich habe noch auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du bei Plussport noch genau. Assistenz gemacht hast. Ist das so Hand in Hand gelaufen oder ist das vorher gewesen? Oder nachher, wie ist das so abgelaufen?
Genau, also ich habe bei Plussport gearbeitet, Dachverband vom Schweizerischen Behindertensport, und das war eigentlich während dem Studium.
Okay.
Ja, genau. Das war während dem Studium und dann auch nachher nochmal, habe zweimal bei Plussport gearbeitet und die Verbindung ist erst nachher aufgekommen.
Als du dann so ins Thema Behinderung hineingeschaut hast, bevor wir dann aufs Gebärden kommen, was ist dir als junger Mensch aufgefallen? Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber was würdest du so sagen? Was waren so die ersten Aha-Erlebnisse?
Ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke, ist es ein fremdes Gefühl gewesen, das ich hatte. Okay. In der ersten Begegnung mit Menschen mit Behinderung. Es war damals viel Unsicherheit auch vorhanden gewesen, wie reagiere ich. Vielleicht gewissweise auch Überforderung. Und ich bin eigentlich sehr ein offener Mensch und sehr ein Herzensmensch, würde ich mal sagen. Und mich hat das, die erste Empfindung damals hat mich gestört. Ich muss sagen, es kann irgendwie nicht sein, ich möchte das wie lernen, ich möchte da schauen, dass ich da, wieso habe ich eine Unsicherheit da? Ist das zu wenig Information? Ist das zu wenig Erfahrung? Was ist es? Und ich habe, mir müssen sagen, ich möchte mich dort weiterentwickeln, ich möchte dort, mich wohlfühlen in diesem Bereich. Und ja.
Und wann ist das erste Eisbrochen, wo du gemerkt hast, ich fühle mich jetzt sicherer im Thema? Ich glaube, das Thema Behinderung gibt immer wieder neue Sachen auf, aber wenn ich so denke, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt ist auch das Thema Behinderung in meinem Leben integriert oder inkludiert. Wann ist das gekommen? Wann ist das erste beruhigende Fahrwasser gekommen?
Ich glaube, das ist schon relativ schnell gekommen, wenn du Kontakt hast mit Menschen mit einer Behinderung und du das wie auch lebst oder in die soziale Interaktion reingehst, kommt das relativ schnell. Es gibt natürlich ganz verschiedene Bereiche von Behinderung und es ist nochmal etwas anderes für mich gewesen, dann eben mit einem Menschen, der im Rollstuhl ist, umzugehen. Umzugehen ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach, was geht, was geht nicht oder mache ich etwas falsch. Und ich habe das Gefühl, vor allem meine Arbeit bei Plussport, wie so Plussporttag, wo es ja gibt, einmal im Jahr und. In Kombination natürlich mit dem Studium, aber auch Gebärdensprachkurs, wo du mit gehörlosen Menschen im regelmäßigen Kontakt bist, gibt dann ein gutes Gefühl und gibt ein lässiges Gefühl und nimmt absolut das Anfangsgefühl als unbegründet, oder? Ja.
Wie hat das Umfeld reagiert? Also das merke ich ja oft, wenn ich mit Menschen rede, die sich für das Thema engagieren, die jetzt aber nicht Berührungspunkte in der Familie haben, dass dann das Umfeld wie so Fragen stellt oder auch Ängste äußert, dass sie das nicht könnten und so. Ist das bei dir auch so nach Schema F gelaufen oder ein bisschen anders?
Ja, ich begegne dem natürlich, wenn ich sage, ich bin Gebärdensprachdolmetscherin, okay, oft, dass die Leute sagen, wieso und warum immer noch und was, okay, machst, krass, und was bedeutet es. Oder auch von den Begrifflichkeiten, ja, aber wie können denn die reden? Oder einfach so, dass ich merke, ich glaube, das grundsätzliche Interesse an der Thematik ist mega verbreitet, ist eigentlich da. Also ich habe keine negativen Rückmeldungen, muss ich sagen, bis jetzt irgendwie überkommen von irgendjemandem, der gesagt hat, der versteht das nicht oder er findet das schwierig oder so. Also ja, durchaus positiv und sehr interessiert. Also jetzt gerade im Punkt der Gebärdensprache, ja, ist denn das international oder wie lernt man das oder wie kannst du das? Gibt es denn für jedes Wort eine Gebärde? Also ich finde, es gibt immer auch eine Möglichkeit für miteinander zu schwätzen und das schätze ich sehr.
Ja, wie lernt man denn Gebärdendolmetscherin?
Ja, also du meinst jetzt eine technische?
Ja, allgemein. Also weißt, wo denn du dich entschieden hast, wie ist denn so der Studiengang und wie sind so die Learnings gewesen?
Ja, also es ist heute anders, muss ich dazu sagen. Okay. Es ist ein bisschen anders, wahrscheinlich von den Voraussetzungen für das Studium. Das weiss ich aktuell nicht, wie es ist. Aber bei mir war es so, dass man Kurs hat besuchen beim SGB. Die habe ich besucht, das waren Abikurs damals. Die habe ich wieder durchgemacht vor dem Studium, dass man wie auf ein gewisses Niveau gekommen ist an Gebärdensprachkompetenz. Und dann war es ein damals dreijähriger Vollzeitstudiengang gewesen. Und da lernt man wie so alles. Also das eine ist natürlich Gebärdensprache an sich, das andere ist aber auch Dolmetschtechnik. Und für mich sind das wie so ein bisschen zwei verschiedene Punkte. Also gerade der Dolmetschprozess oder deine Rolle als Dolmetscherin und auch so ein bisschen, das ist auch ein bisschen das Learning by Doing. Gell? Also ich meine, der Dolmetschprozess vom simultanen Dolmetscher, das ist Training für den Kopf, das ist Training für die Stimme und.
Für alles.
Und allgemein das Allgemeinwissen, wo beim Dolmetschen auch sehr wichtig ist, dass man verschiedene Themenbereiche kennt und sich auch in denen wohlfühlt. So war das Studium auch aufgebaut gewesen. Natürlich eben mit dem Schwerpunkt natürlich auch auf Gebärdensprache, Grammatik von der Gebärdensprache, die Linguistik von der Gebärdensprache. Also sehr ein umfassender Studiengang an sich, ja.
Was ist das grösste Aha-Erlebnis gewesen im Studium jetzt für dich?
Ja, jetzt muss ich gerade überlegen. Also etwas, was mir immer noch heute sehr präsent ist, ist wirklich das, was ich vorher schon gesagt habe, Trainingsfrage. Also dass, okay, es wirklich, dass es etwas ist, wo je mehr du es machst, je länger du es auch machst, desto automatisierter wird es.
Und da denkt man wahrscheinlich schon in Gebärden, oder?
Absolut. Also das erlebe ich auch im Alltag als Dolmetscherin, wenn ich einen langen Einsatz habe, dass ich nachher heimkomme und vielleicht das eine oder andere kommt die Witze erst in Gebärdensprache als in Lautsprache, weil ich mich schon in dieser Sprachkultur mich drin bewegt habe den ganzen Tag. Und ich habe manchmal sogar das Gefühl, könnte ich Sachen in Gebärdensprache prägnanter ausdrücken, als ich es, okay, vielleicht in Lautsprache sogar könnte.
Hast du ein Beispiel oder eine Erkenntnis oder wenn? Oder?
Habe ich jetzt gerade, okay, ehrlich gesagt nicht. Es ist einfach so, manchmal kommt es und sagt, ach, das, ja, geht in Gebärdensprache jetzt einfach prägnanter. Und genauso habe ich es aber auch auf die umgekehrte Weise. Also wenn ich etwas in Gebärdensprache sage, wo ich sage, ja, in der Lautsprache könnte ich das jetzt so und so ausformulieren, in der Gebärdensprache geht das jetzt vielleicht weniger. Aber ja, das ist so, wenn du dich in zwei Sprachkulturen aufhaltest, finde ich das immer sehr, sehr spannend, ja.
Ja, wie unterscheidet sich denn Gebärdensprache mit der Lautsprache? Also weißt, wenn jetzt müsste ich sagen, das sind so die so Kernpunkte von der Gebärdensprache, die sich zu der Lautsprache unterscheidet.
Ich finde es sehr schwierig, um es zu vergleichen, weil okay. Gebärdensprache an sich ganz eine andere Grammatik hat, wie die Lautsprache. Sie ist ganz anders
aufgebaut. Oder wo sind die Unterschiede?
Ja, ein grosser Unterschied ist, Gebärdensprache ist eine visuelle Sprache, ja. ist eine dreidimensionale Sprache. Mhm. Gerade Dreidimensionalität ist etwas, wo uns in der Lautsprache extrem fehlt, oder?
Ja, ich sehe den ja. Punkt. Ja.
Also weißt du, kannst den Raum, den Gebärdensprachraum, den du hast, wo du visuell dir etwas aufbaust in der Gebärdensprache, das hast du in der Lautsprache nicht. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr bereichernd finde.
Das wäre manchmal wahrscheinlich gäbiger, wenn man das in der Lautsprache auch hat, so, um etwas können besser am Gegenüber vor allem ja. visualisieren.
Oder? Absolut, absolut. Das wäre mega, mega lässig. Oder ich erlebe das als einen grossen Vorteil von der Gebärdensprache. Ja.
Wie kann man eine Gebärdendolmetscherin organisieren? Oder wie läuft das ab? Wie kommst du an die Anfragen? So, hast du einen ganz rudimentären Ablauf?
Ja, also die Gehörlosperson oder eine Institution, wie zum Beispiel eine Schule oder eine Polizei, bestellt einen Gebärdensprachdolmetscher, meistens über die Stiftung Bruckholm, ja. mein Arbeitgeber, und sie vermittelt die Einsätze an uns Dolmetscherinnen. Und wir bekommen die via App mittlerweile, aufs Handy und könnt dann zustimmen oder ablehnen. Je nach unserem Terminkalender, je nach Thema vielleicht auch. Und dann kommt das wieder zurück zu der Procom und sie verteilen die Einsätze. Und dann komme ich Bestätigung über oder auch nicht. As simple as that, ja.
Was sind so deine Themengebiete, die du extrem gerne abdecken?
Also natürlich ist es im Moment mit dem Jus-Studium, wo ich jetzt dann am Abschliessen bin, der Rechtsbereich, also Termine vor Gericht oder auf der Polizei. Oder ja, einfach so ein bisschen in die Richtung, wo mich einfach thematisch sehr interessiert. Aber auch sonst querbeet. Also das ist das, was ich an meinem Beruf sehr schätze, dass man als Gebärdensprachdolmetscherin in verschiedenen Bereichen arbeiten darf. Und darum kann ich es nicht auf einen anderen Bereich wie eingrenzen, aber ich sage sicher mal, der Rechtsbereich ist einer, der mir im Moment am nächsten ist, einfach weil ich das Studium noch habe und weil die Thematik dort, weil ich dort auch vertiefte Informationen habe, Hintergrundinformationen, die mir schlussendlich das Dolmetschen ab und zu vereinfachen.
Also, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie viel Zeit braucht man auch, um sich vorbereiten, je nach Themengebiet?
Das ist ganz abhängig vom Einsatz natürlich. Okay. Und es ist auch abhängig von Informationen, die du überkommst. Also wir als Dolmetscherin dürfen fragen, via die gehörlose Person, via die hörende Person, je nach Situation über Unterlagen. Also ich frage ab und zu an und sage, hey, gibt es vielleicht Unterlagen wie eine PowerPoint-Präsentation oder eine Traktandenliste, wo ich vorgängig überkommen darf. Natürlich, wir stehen unter Schweigepflicht, wir haben einen sogenannten Ehrenkodex, also das sind alles Sachen, die wir nicht weitergeben und auch vernichtet tun am Schluss. Aber je mehr Informationen ich natürlich habe vor einem Einsatz, desto grösser ist auch meine Vorbereitungszeit, aber desto intensiver oder besser kann ich mich auch mit der Thematik auseinandersetzen. Zum Beispiel Namensgebärden, die ich vielfach nachschaue von berühmten Personen, wo es ja gibt, wo ich nicht alle auswendig kann. Oder auch Themenbereiche, die mir nicht bekannt sind, wo ich gewisse Wörter dann nachschaue, was bedeutet das effektiv. Und ja, also so, je mehr Unterlagen dass ich habe, desto einfacher für mich die Vorbereitung, aber auch desto intensiver.
Wenn kommt ein Gebärdendolmetscher jetzt wie du an deine Grenzen? Oder wo sind so Grenzerfahrungen gewesen, die du vielleicht kannst erzählen, wo dann so wirklich hast du ein bisschen auf die Zähne beissen, also weil es einfach anstrengend war? Was ist so das Grösste gewesen, wo du schon Gebärdendolmetscher hast? So Highlights und Lowlights vielleicht noch ein bisschen.
Ja, also ich merke, dass ich an meine Grenzen komme, wenn der Einsatz wie sehr lang ist. Also so ein ganzer Tag ist schon, man ist dann zwar das Zweite, aber es ist dann schon, Konzentration nimmt irgendwann ab. Und ich glaube, das ist wichtig in meinem Beruf, dass man das als Gebärdensprachdolmetscherin auch gut reguliert und auch so ein bisschen kennt, wie lange kann ich mich effektiv konzentrieren und wann ist, wieso der Moment, wo ich eine Pause
darf. Und wie lange kann sich Jill konzentrieren? Hat sie das schon mal so?
Es ist schwierig zu sagen. Also die Richtlinie von der Procom aus ist, dass man eigentlich, wenn man alleine ist, nach 50 Minuten, 10 Minuten Pause zu gut hat. Und ich finde das eigentlich einen guten Anhaltspunkt, ja. damit am Schluss einfach das Dolmetschprodukt nicht leidet. Und für mich natürlich auch, man ist immer eine Stimme für die eine oder für die andere Seite. Und gerade in sehr emotionalen Gesprächen, vielleicht auch Streitgesprächen, ist es immer herausfordernder, wenn man halt dann auch mit der Stimme lauter wird oder vielleicht auch bestimmter etwas sagt. Und was ich auch sagen kann, im Alltag als Gebärdensprachdolmetscherin erlebe ich doch ab und zu noch Diskriminierung. Und ich kann dir jetzt nicht ein konkretes Beispiel sagen,
ja,
aber ich kann dir wie sagen...
Ja, von unterschwellig.
Ja, da tue ich mich sehr gerne bedeckt halten, weil es halt einfach auch ins Berufsfeld kommt, wo ich Sachen erlebt habe, wo ich nicht mehr zum Preis gebe. Ich kann sagen, man erlebt es halt doch noch ab und zu in einem Gespräch, wo halt einfach dann... Für mich dann als Chill, wo ich muss sagen, hey, das stimmt für mich wie nicht, das finde ich jetzt nicht fair oder vielleicht ein Stück weit auch diskriminierend. Und in dem Moment, in der Rolle als Dolmetscherin, muss ich mich da abgrenzen können und aber auch können das aushalten. Weil es ist nicht an mir, dort zum irgendwie etwas sagen oder in eine Richtung tendiert etwas sagen.
Ja,
aber das ist manchmal schwierig zum Aushalten.
Ja, das glaube ich. Oder? Das merke ich auch oft, wenn ich... sehe, dass es nicht um mich als Person geht, sondern als Stereotyp.
Genau.
Oder als Stereotyp. Und dann denke ich manchmal, was mache ich jetzt? Also, tue ich jetzt aufs Wording hinweisen und kille wahrscheinlich unsere gemeinsame Beziehung? Ja. Oder wie geht man jetzt damit um? Und das ist dann manchmal schon auch schwierig. Ich habe einfach gelernt, ich tue darauf hinweisen, sagen aber auch fürs nächste Mal. Also nicht, dass ich total mit dem zwei Händen reinfahre und sage, geht's noch oder so, sondern einfach die Person, die das macht, weil sie es vielleicht auch nicht weiss, darauf hinweisen, was das könnte auslösen. Natürlich kannst du das als Übermittlerin wie nicht machen, weil du bist eigentlich ein Gefäß in dem Moment.
Genau.
Aber manchmal bin ich auch im Dilemma, was mache ich jetzt?
Ja. Ja, das ist sehr schwierig, oder? Manchmal. Also, um dort irgendwie. Zum Aushalten mal. Und zum auch reflektieren, was braucht es. Weil eigentlich ist es ja auch gut, wenn man informiert, oder? Aber wie du richtig sagst, in meiner Rolle geht das nicht.
Nein, du bist ja dort nicht als Chill dort, oder?
Genau.
Jetzt bist du, glaube ich, bald 8 Jahre fix. Wie hat sich in den 8 Jahren dein Job verändert, auch vielleicht in der Wahrnehmung, wenn du so an die Anfänge zurückdenkst und jetzt in diesen 8 Jahren?
Also ich habe das Gefühl, es hat sich schon etwas da. Also man sagt ja oft, es tut sich immer noch zu wenig. Ich finde, es tut sich aber schon auch etwas. Also ich finde gerade die Sichtbarkeit von der Gebärdensprache an sich, gerade jetzt auch mit der Anerkennung von der Gebärdensprache, mit der Behindertenrechtskonvention.
Ich glaube, dort ist schon ein rechter, also nicht auf der Inhaltsebene passiert, aber ich glaube im Mindset auch von vielen Leuten.
Absolut.
Durch die Ratifizierung ist wie eine Grundlage geschaffen. Das ist bestehendes Recht. Und dann wären wir wieder bei deinem Nebenthema, oder?
Das ist so. Und dort finde ich, ist allgemein das Thema Behinderung, also ich weiss nicht, da kannst du sicher noch mehr dazu sagen, aber schon zumindest sichtbarer wurde oder vielleicht einfach auch öffentlicher und ein bisschen nahbarer auch. Kann man das so sagen? Wie ist da deine Empfindung?
Es gibt für mich zwei Pole, wo in den letzten Jahren extrem viel gegangen ist im Thema Behinderung. Das erste Mal ist die Ratifizierung von der UNO-BRK, vor allem politisch. Dort merkst du, dass gewisse Kantone sich jetzt wirklich das das Herzen mit gewissen, aber auch immer noch nicht so. Ja. Je nach Kanton, da siehst du den Föderalismus. Und was ich aber auch sehe, ist der integrative Schulansatz. Ist sicher auch ein wichtiger Aspekt, weil man merkt langsam, vor allem wenn man so bei den jüngeren Menschen mit Behinderung schaut, ein ganz anderes Selbstwertgefühl wie die aus der Sonderschule kommen.
Ja.
Also natürlich haben die vielleicht mit mehr Diskriminierungen zu tun, obwohl ich dort manchmal mit Vorbehalt, auch in der Sonderschule gibt es gewisse Sachen, die diskriminierend sind. Aber Selbstbewusstsein, ich bin ein Mensch und habe eine Ausbildung gemacht und ich darf fordern, kommt aus dem Ecke mehr. Und ich glaube, die zwei Sachen kommen jetzt zusammen und bringen so einen Zug drauf. Aber das ist nur meine subjektive Wahrnehmung. In den letzten 6-7 Jahren das zusammen wie kommt und jetzt auch gewisse Selbstvertreterinnen, die auf ganz verschiedenen Ebenen wie Druck machen. Oder einfach immer wieder sagen, wir sind da, wir suchen den Konsens, wir wollen uns einbringen, dass das jetzt wie so rausläuft. Oder?
Ja, und es steckt einfach auch viel Kampf und viel Leistung von Seiten der Betroffenen dahinter. Oder? Und dass die Bewegung überhaupt, dass sich etwas überhaupt bewegt. Und ich ziehe da den Hut. Und,
Was ich halt einfach immer manchmal noch ein bisschen an der Gesellschaft nicht vorwirf, aber einfach manchmal im Diskurs die Frage aufwirf, warum muss immer die Randgruppe den Gap schliessen?
Ja.
Also, warum muss ein Mensch mit Behinderung zuerst extrem viel leisten, dass er akzeptiert wird?
Ja.
Oder wenn es strukturelle Hürden gibt? Und dann erkläre ich immer, und ich glaube, das ist schon der Punkt, wo ich merke, den kannst du sie abholen, wenn ich von der Energiereserve rede.
Ja.
Wenn ich das Gleiche wie ein Mensch mit ohne Behinderung muss machen, dass ich schon mit 10% weniger Energie überhaupt an den Punkt komme.
Ja.
Und dann aber von mir das Gleiche verlangt wird, wie der, der 10% mehr Energie schon hat, dann wird es irgendwann sehr unfair. Und das, ich denke manchmal, das müssen wir gesellschaftlich schon noch lösen. Natürlich müssen Menschen mit Behinderung zeigen, dass sie wollen. Aber es wäre manchmal so eine Art Willkommenskultur, wenn man merkt, das Gegenüber hat sich auch schon Gedanken gemacht zum Thema Behinderung.
Ja.
Wie siehst du das? Weil du hast eine ganz andere Rolle als jetzt ein Mensch mit Behinderung oder Gesellschaft. Du bist etwas dazwischen. Oder du bist wie das Gefäß. Wie merkst du da, eben kommt es oft noch von Menschen mit Behinderung, dass man euch bestellt, also jemanden, der euch braucht? Oder gibt es jetzt auch immer mehr, wo so ein Anlass oder so präventiv eine Anfrage an euch stellt? Kommt das immer mehr oder könnte das immer noch ein bisschen mehr passieren? Und was müsste ein Anlass machen, wenn man jetzt sich denkt, ich will eine Gebärdendolmetscherin haben, was muss man Wert legen?
Ja, also ich kann, da müssen wir jetzt Brocco mal fragen, von der Vermittlung, wie die Anfragen sind. Es ist natürlich so, dass ein Teil von der IV ja gezahlt wird von unseren Leistungen und das ist dann oft die gehörlose Person, die bestellt.
Also Brocom wird auch verlinkt in den Shownotes. Also,
das ist super,
wenn sich da jemand angesprochen fühlt, jederzeit.
Oder mehr Informationen möchte, genau. Ich kann einfach sagen, von den Anfragen, die ich gesehen habe, ich glaube so, dass jemand präventiv einen Gebärdensprachdolmetscher bestellt für einen Anlass, das kommt noch selten vor.
Okay.
Das kommt wirklich selten vor.
Außerdem macht es schon etwas im Thema, oder?
Also ja, es ist dann eben eine Frage, wer finanziert den Dolmetscher, oder? Das ist halt immer, das Geld ist immer ein Thema. Und es ist jetzt wie nicht so, dass man sagt, man hat ein Kontingent, das irgendwann aufgebraucht ist von der Leistungen, die die IV übernimmt als gehörlose Person. Und darum hat es dort eigentlich einfach auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, potenziell gegen hoch, dass die Dolmetschstunden einfach alle gezahlt werden und das wäre mein Wunsch, dass man Gebärdensprachdolmetscher an alle Veranstaltungen, auch politische Grossveranstaltungen, da sind wir auch schon an einem guten Punkt, oder viele Sachen werden mittlerweile schon dolmetscht, auch im Fernsehdolmetsch, verschiedene Fernsehsendungen im SRF werden mittlerweile verdolmetscht, das ist sehr, sehr schön. Ich glaube einfach, dort hat es immer noch Potenzial zum mehr machen, das hat es immer und würde ich mir für die Zukunft absolut wünschen.
Was man halt auch wieder vergisst, oder, ist, das ist das Grundrecht von einem grossen Teil einer Gesellschaft, die auf euch angewiesen ist. Und das ist ja auch ein Teil von unserer Schweizer Gesellschaft. Oder? Und das ist, dann komme ich schon an eine gewisse Schmerzgrenze, wenn man dann eben wieder über das Finanzieren so die Gretchenfrage stellt. Eigentlich dürfte sich das gar nicht stellen, sondern das müssen wir eigentlich schon in der Konzipierung von irgendetwas.
Ja.
Ich denke, das passiert eben ganz, ganz falsch, dass man eigentlich ein Budget plant und nachher irgendwie sagt, oh, das haben wir noch vergessen und das Budget aber schon aufgebraucht ist und dann das oben drauf kommt. Ich glaube, wenn man es würde im Budgetplanung schon drin haben, dann wäre es gar nicht so teuer.
Ja, man darf es einfach nicht, also es wäre wie wünschenswert, sage ich mal so, wenn man es nicht begrenzen würde. Wenn die Möglichkeit von der Dolmetschstunde nicht begrenzt ist, sei das für eine Ausbildung, sei das aber auch für private Anlässe, weil es einfach wie dazugehört. Und es ist eigentlich, wie du sagst, es sollte selbstverständlich sein, dass dort einfach der Zugang und die Barrierefreiheit, sage ich mal, gewährleistet ist.
Ja, weil das merke ich oft, wenn ich dann mit Veranstalterinnen oder jetzt auch mit Politikerinnen, die dann sagen, ja, Menschen mit Behinderung sind an unserer GV herzlich willkommen.
Ja.
Sage ich, ja, zwischen herzlich willkommen und einem inklusiven Anlass ist dann noch ein...
Sind Welten wahrscheinlich,
oder? Oder das fand dort schon an, wenn ich dann höre, wir sind herzlich willkommen bei einer GV irgendwo auf einem Berg oben, in einem Schlössli, dann weiss ich dann schon. Also weißt, ich will der Gesellschaft nicht unterstellen, dass sie das bösartig macht, aber es ist wieder blinde Fleck.
Ja, ja. Und für dich wahrscheinlich als betroffene Person dann frustrierend, oder? Weil eigentlich die Idee... gut wäre und der Grundgedanke auch, die Umsetzung einfach nicht funktioniert.
Oder nachher, wenn man sich dann weiter die Frage stellt, oder dann gibt es erstens mal bauliche Massnahmen, wo Menschen jetzt mit Rollstuhl dran hindern. Aber nachher, wenn jetzt ein gehörloser Mensch kommt, und auch wenn er herzlich willkommen ist, er kann ja gar nicht teilnehmen an dem, was gesprochen wird. Also, aber dort merkst du, zwischen herzlich willkommen und nachher eben noch eine Schriftdolmetschung oder vielleicht auch eine Beschreibung von einem, wenn jemand blind ist. Das sind alles so Sachen. Natürlich ist das mit Aufwand verbunden, aber momentan einfach der Status quo als einfach zu bezeichnen, ist einfach einfach. Ob das der richtige Weg ist, ist dann auf einem anderen Blatt Papier.
Ja.
Oder?
Ja.
Aber ich denke, es kommt immer mehr und was, also weißt du, wenn jetzt du als Gebärdendolmetscherin könntest sagen, was ist für euch auf eurer Seite ein guter Anlass in Gebärdendolmetschung? Was könntet jetzt vor allem also Veranstalterinnen bedenken, um einfach nicht gerade als Perfekte, sondern was sind so die kleinen Stolpersteine, die vergessen gegangen werden, wo ihr dann darauf aufmerksam machen müsst, wo man könnt, aber schon in der Planung auf die Seite schieben?
Ja. Also ein Teil, was ich erlebe, ist sicher, dass Informationen vorgängig können abgegeben werden, wo auch gehörlose Personen die Möglichkeit haben,
auf einer Homepage etwas,
oder in einem Skript oder so, dass man das wie kann vorher anschauen kann. Ein Punkt, wo immer wieder kommt, ist, da weise ich auch darauf hin in meinem Arbeitsalltag, dass eine gehörlose Person visuell sich am Dolmetscher orientiert und nicht gleichzeitig kann mich anschauen und aber auf eine PowerPoint. Das heisst, wenn etwas gezeigt wird auf einer PowerPoint und man muss eigentlich visuell schauen, wo das ist und die gehörlose Person dann aber gleichzeitig mich ja muss anschauen, weil ich es verdolmetsche. Also gleichzeitig reden und zeigen als hörende Person mit dem Gebärdensprachdolmetscher als Unterstützung ist für die gehörlose Person fast unmöglich, weil sie kann nicht auf beide Seiten schauen. Sie kann nicht gleichzeitig schauen, was tun ich verdolmetschen, was sagt, was wird geredet und aber was wird gleichzeitig an einem anderen Ort gezeigt. Und da erlebe ich mich oft, dass ich darauf hinweise und sage, könnt ihr es zuerst sagen und dann zeigen oder zuerst zeigen und nachher erklären. In ganz verschiedenen Bereichen kommt das vor. Und das ist einer von diesen Punkten, die ich finde, wird oft vergessen. Ja.
Das sehe ich. Also, es wird ja auch schon manchmal schwierig für jemanden, der hörend ist, sich auf mehrere Sachen können zu konzentrieren. Wenn es dann aber entscheidend wird, dann muss man dann wahrscheinlich eine Güterabwägung machen. Schaue ich jetzt dich an oder schaue ich jetzt PowerPoint an und denke mir meine Sachen, oder?
dort gehen einfach absolut Informationen verloren, was sehr schade ist, oder? Ja. Und das ist etwas, wo ich gerne darauf hinweise. Und natürlich aber auch Videos, Audiodateien, die veruntertitelt können werden im Voraus oder verdolmetscht sogar könnten werden im Voraus. Dort hat man oft noch mehr Möglichkeiten. Aber es ist natürlich immer eine Ressourcenfrage und eine finanzielle Frage. Also da bin ich, das weiss ich, bin ich mir bewusst. Aber es wäre so das, was ich mir wünsche oder das, was ich kann sagen, das kann man im Voraus machen. Dann natürlich kann man auf Sachen schauen, wie das Licht. Gehörlose Personen sind sehr stark im Lippenlesen, sind sehr visuell orientiert. Also wenn man kein Gebärdensprachdolmetscher hat oder Kommunikation sonst möchte vereinfachen, dann ist das Licht etwas, wo man schauen kann, dass man mit dem Gesicht zum Licht dreht, dass man hindurch nichts hat, das spiegelt, das wieder visuell ablenkt. Es gibt schon so ein paar Skills, wo aber auch eben auf der Homepage vom SGB zum Beispiel zu finden sind oder bei Procom auch, wo man sich vorgängig einfach darf informieren, oder? Und das wäre manchmal wünschenswert.
Ja, wenn man merkt, man hat sich schon Gedanken gemacht, oder? Natürlich kann man nicht von jemandem erwarten, der sich jetzt in das Themengebiet denkt, dass er schon einen perfekten Anlass kann machen. Aber wenn man merkt, der Wille ist da, ist man auch sich gewillter zu helfen, nehme ich jetzt mal an.
Absolut, ja. Und da müssen wir jetzt auch eine gehörlose Person fragen, was sie im Alltag erlebt. Ich kann das einfach von meiner Sicht sagen als Gebärdensprachdolmetscher. Mir fällt das auf. Wie es effektiv ist als gehörlose Person, da kann ich zu wenig Auskunft geben. Oder das muss ich an dieser Stelle
sagen. Ja, das finde ich auch gut und zeigt auch auf. Aber ich kann ja auch nur deine Sicht wählen, aber da gibt es natürlich noch ganz andere Sichten.
Absolut.
Wo wahrscheinlich auch sehr hilfreich wäre. Eben, du hast mir ja schon angeboten, dass du den Podcast tust, Gebärdendolmetscher oder Schrift. Das hilft mir. Und ich habe auch schon oft gehört, dass mir Menschen mit Gehörlosigkeit oder Menschen, die auf Gebärden angesprochen wären, froh wäre, aber eben bei mir ist es erstens mal eine Ressourcenfrage, weil ich bin momentan noch allein.
Ja.
Und finanziell, also der Wille wäre da, aber ja, ich kann nicht ein Interview planen, ein Interview schneiden und dann noch das machen. Du weißt selber, wie lang würde das, jetzt sind wir eine halbe Stunde etwa dran, wie lang braucht das noch an Untertitelung oder an Gebärdendolmetschung, wenn ich so eine halbe Stunde eine Audiodatei bearbeiten muss. Einfach, um sich das mal in Bewusstsein rufen.
Ja, also ich muss sagen, ich mache das erste Mal, dass ich Audiodatei verdolmetsche. Es braucht mindestens so lange nochmal. Natürlich, wenn man es jetzt simultan gerade aufgenommen hat, dann gibt's, das wäre eine Option gewesen, aber es ist auch eine Frage der Ressourcen, oder? Es ist, und Verschriftlichung, wie heisst das? Verschriftlichung, ja. Weiß ich gar das Wort nicht. Aber wenn du es nachher untertitelst, das stelle ich mir als, ich kann dir das dann sagen, wie lange das mich wirklich gebraucht hat, wenn ich es dann mache. Aber es ist natürlich ein Zusatzaufwand, definitiv, wo sich dann auch, wo dann auch musst fair sein und sagen, ja, alles geht wahrscheinlich nicht. Oder man versucht das, was man kann, aber gerade du bist allein. Ja.
Ja, weil es ist schon fast ein 24-Stunden-Job, je nachdem.
Ja.
Aber ich habe ja noch Potenzial, irgendwann mich an ein Ziel X zu begeben. Ich habe es immer noch im Hinterkopf und es ist mir bewusst, das ist mir auch noch eines wichtig zu sagen.
Ja.
Aber warum hat sich denn Jill noch dazu entschieden, ein Jus-Studium anzuhängen? Ist die Thematik jetzt auch ein bisschen reingeflossen?
Absolut, also das geht eigentlich zurück auf ein Gespräch, das ich hatte, damals mit meinem Chef bei Plussport, liebe Grüße an dieser Stelle, wo ich einfach gefunden habe, hey, ich würde gerne etwas bewegen, auch in dem ganzen Bereich. Und er hat damals gesagt, es gibt entweder den politischen Weg, wo du kannst etwas bewegen kannst, oder es gibt den juristischen Weg, wo du kannst etwas bewegen kannst. Und für mich ist der politische nicht in Frage gekommen. Ich fühle mich in diesem Bereich einfach nicht genug wohl. Und der juristische ist für mich aber eben schon während der Kandidatzeit ein Punkt gewesen, und ich muss sagen, interessiert mich sehr. Und dann ist bei mir wie so der Zünder gefallen, ja, oder der Startschuss gefallen, um zu sagen, nachdem ich Gebärdensprachdolmetscher studiert habe, hatte ich meine zwei Mädchen gehabt. Und aufgrund dessen, dass ich eine Trainingssituation hatte, hatte ich viel Zeit gehabt, auch am Abend, wo meine Kinder im Bett gsi sind früher. Und ich musste sagen, ich möchte etwas mit dieser Zeit anfangen. Und dann war bei mir so, gewesen, jetzt studiere ich
und noch. Und der Ausgang ist nicht mehr drin.
Nein, gegangen. Man hat zwei kleine Kinder, die schlafen irgendwie daheim, und oder man kann nicht weg.
Und irgendein Netflix hat es wahrscheinlich dort noch nicht so gegeben. Nein. Dann macht man es etwas, ja, sinnvoll. Nein,
ich muss sagen, und in mir brennt so ein bisschen das Feuer, das war schon von Anfang an da, gewesen, einen Mehrwert zu generieren oder etwas können anzubieten, wo einfach ja, wo man kann dort brauchen und wo auch dort eingesetzt ist. Und dann habe ich mich entschieden, das JUS zu studieren, 4 Jahre, jetzt habe den Bachelor abgeschlossen, bin jetzt im Master und genau, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber ja, ich will gerne etwas in die Richtung anbieten, Rechtsberatung in Gebärdensprache.
Okay, cool.
Dass ich dort einfach wie vorwärts kann machen oder dass ich dort auch kann den Zugang ermöglichen einfach zum ganzen,
halt
zu
der ganzen Rechtsthematik.
Also. Ich halte dich sehr gerne auf dem Laufenden, es ist vieles am Tun in die Richtung im Hintergrund. Das braucht immer viel Zeit und das braucht auch immer, das muss ich dir nicht sagen, das braucht auch immer mal einen Versuch und schauen, wie es geht. Aber
Try and Error,
oder? Genau, und ich finde so der Zugang zum Recht oder gerade, ich erlebe das auch bei hörenden Mitmenschen, dass oftmals dort auch Erklärungsbedarf da ist. Und wenn ich es in Gebärdensprache anbieten kann, gerade die Rechtsgebiete, dann wäre das für mich so ein, bisschen ein Herzensprojekt, das ich sehr gerne dann schlussendlich umsetzen möchte, wo ich jetzt im Moment an der Planung bin. Und,
ja, also wenn es spruchreif ist, tue ich das sehr gerne unterstützen. Also jederzeit, egal mit was, man könnte dann auch expliziten Podcast machen, ich komme auch mal dir entgegen auf Zürich oder so. Also wenn das dann mal spruchreif ist und angelaufen ist, jederzeit.
Definitiv, also es ist insofern spruchreif, als dass ich es angegangen bin schon und dass es jetzt im Hintergrund läuft. Und ich würde dich sicher informieren, wenn das dann online ist oder live oder was auch immer, in welche Richtung das geht. Aber ich kann sagen, es ist ein Herzensprojekt, das mir extrem viel Freude macht und wo ich glaube, ich meine Ressourcen oder meine Fähigkeiten und Möglichkeiten am richtigen Ort für mich darf einsetzen.
Nein, also ich bin mit meinem Set eigentlich durch. Wir sind jetzt 37 Minuten plus minus. Aber wie jede Gästin hat sie auch noch ein Gefäß, dass ich mir 1-2 Fragen stellen darf. Egal zu was, für ihr Freien, liebe Jill.
Ja, das ist mega, mega lieb. Muss ich gerade sagen, ich bin im Fall nicht vorbereitet, dass ich dir auch eine Frage stelle.
Ja, musst auch nicht. Das wäre einfach noch vielleicht
Nein, etwas. Ja. Was ist dein Wunsch? Was ist dein Wunsch? Wenn du könntest sagen, was wünsche ich mir den nächsten Step. Also man sagt, man hat ja immer sehr grosse Ziele oder allgemein wir Menschen, aber wenn du kannst sagen, was ist der allernächste Schritt, der kommt und nicht der weiteste, sondern was wünsche ich mir eigentlich für auf morgen was? Und übermorgen, für dich als Mensch, für im, sag ich mal, im Bereich betroffene Person. Was ist etwas, wo du kannst sagen, der next step und nicht der fünfte?
Der eingeschlagene Weg sicher weitergehen.
Ja.
Und das ist sicher das, wo man immer noch mehr machen kann. Präsent sein, offen sein. Ich wünsche mir allgemein, dass man Inklusion auch im Thema Behinderung, ich verstehe, dass das Thema Inklusion unser Kampfbegriff oder unser Begriff, wo wir uns haben können, darauf einigen können, um ein bisschen Stimmung machen. Da ist aber Inklusion ist noch viel weiter gedacht als nur das Thema Behinderung.
Ja.
Und da Intersektionalität, also sich mehr auch Brücken schlagen zu diesen Randgruppen und so viel mehr Power noch zu haben. Dort, glaube ich, liegt noch sehr viel Potenzial brach, wo sich langsam am formieren ist, weil dann könnte man sich dann fragen, wenn sich alle sogenannten Randgruppen würden unter einem Willen vereinigen, dann wäre dann plötzlich die sogenannte Norm.
Ja.
Plötzlich die Randgruppe, die sich müsste anpassen.
Ja.
Und die sogenannte Norm, wenn man das wirklich sich einmal überlegen würde, ist eigentlich ein kleiner Prozentsatz von einer diversen Gesellschaft. Und das noch ein bisschen mehr auch spielerisch. Also schon mit gewissem Nachdruck, aber manchmal habe ich dann so das Gefühl, wenn du den Überbiss überkommst,
ja,
hilft es der Sache nicht, hilft es deinen Nerven nicht und hilft es am Gegenüber nicht. Weil das muss ich dir nicht erklären mit zwei jungen Mädchen. Wenn du immer Nein, Nein, Nein rührst,
ja,
irgendwann ist Göschen ein Rollo und dann ist dann fertig. Also ich denke immer wieder punktuell, mit Nachdruck, mit Smartness. Aber ich denke, was ich da Selbstvertreterinnen und jungen Menschen an Behinderung sich formiert, denke ich, wird sich in den nächsten paar Jahren schon noch das ein oder andere in die Richtung sich sinnvoll begeben.
Ja, danke vielmals. Das ist eine sehr coole Antwort, wo ich auch muss sagen, genau der Punkt, wo du sagst, dass die Norm im Endeffekt wahrscheinlich einfach eine Minderheit ist oder de facto eine ist, das finde ich...
Ja, und sie ist meistens männlich, ja, weiss und alt.
Es ist einfach so, und gerade diese Stigmatisierung können aufzuheben, da bin ich absolut bei dir, also danke vielmals für die Antwort.
Danke, danke und danke auch für das tolle Gespräch und ich glaube, es war nicht das letzte Mal gewesen. Danke, Jill.
Danke vielmals, Jan.
So...